Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ausgabe 32 von 100 besten Filme aller Zeiten. Hallöchen.
Das ist dann welche Platzierung? Ich finde das immer so ein bisschen schwer. Du sagst dann Ausgabe und Platz, da komme ich einfach nicht mehr mit.
Na, weil wir ja unsere Ausgaben nicht den Titel geben der Platzierungen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig.
Ja?
Aber um das aufzuklären, werde ich auch gleich sagen, um welchen Platz
sehr
es geht.
Das beruhigt mich sehr.
Habe ich so zurechtgelegt.
Ich möchte auch noch was sagen aus der Sicht des Geschäftsführers. Dieser Podcast ist sehr erfolgreich und er wird immer erfolgreicher. Schön. Immer mehr Hörer hören die 100 besten Filme aller Zeiten.
Weltweit. Du zeigst mir ab und zu diese Weltkarte.
Ja,
es gibt ja dieses Programm. Wo ist es, über Acast oder wo kann man das machen?
Worüber genau, wir sind bei Acast. Also da... Das ist unser Provider und von Acast wird es ausgespielt auf alle Portale. Das heißt, du kannst den Podcast hören bei Spotify, Apple, Google Podcasts, Deezer, wo auch immer.
Genau, schon klar. Aber die haben auch dieses Programm, dass du sehen kannst, dass wo der weltweit gehört
wird. Das ist so ein Backend, da ist eine Weltkarte und du kannst dann wirklich sehen, wo in der Welt das gehört wird.
Das ist ja auch manchmal so Kanada und Japan und sowas
dabei. Wo echt viele Hörer haben, ist zum Beispiel Iran.
Echt?
Ja, das ist total schräg alles.
Das ist ja krass.
Jetzt hört man so ein bisschen was im Hintergrund. Wir haben ja heute ein paar Deckenarbeiten, aber das soll uns nicht weiter stören.
Das stört uns nicht weiter. Aber es ist toll. Das finde ich, also das freut mich so. Da kriege ich so ein warmes, wohliges Gefühl, weil ich denke so, ja, also es ist ja nicht nur in Deutschland, wo wir gehört werden, sondern auf der ganzen Welt.
Wirklich auf der ganzen Welt. Also auch ganz viel Südamerika, Mittelamerika, Asien, verschiedene Staaten, in Afrika teilweise auch. Und nicht wenig Hörer. Und das Witzige ist, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Deutsche sind, die im Ausland leben oder Leute, die Deutsch lernen wollen. Ich weiß es nicht.
Oder Leute, die einfach ihre IP-Adressen darüber laufen.
Nein, du kannst auch wirklich sehen, sagen wir mal, da hört jemand in Mexiko, dann kannst du auch sehen, wo der in Mexiko hört.
Ach du
krass. Also Mexico City oder wo.
Wow, das ist ja wie so ein Überwachungstool.
Ja.
Nee, aber sehr schön. Also Spaß beiseite, das finde ich schon ganz toll. Das beruhigt einen.
Wir begrüßen damit alle Hörer, die uns außerhalb von Deutschland hören. Das ist toll. Danke.
Hello everybody, it's nice to be here for you. Ich kann weder Japanisch noch
Sayonara.
Südamerikanisch kann ich auch nicht. Wir werden es versuchen, in der Zukunft diese Sprachen zu sprechen. Alle Sprachen der Welt. Film ist tatsächlich eine universelle Sprache. Es gibt bestimmte Filme, die kann man ohne Ton laufen lassen und weiß trotzdem, was Sache ist, ob dieser Film, über den wir heute sprechen, nee, da muss man schon hören, was die sagen. Dazu gleich mehr. Also in der letzten Folge, in der Ausgabe 31.
Um mich völlig fertig zu machen.
Mich völlig fertig zu machen. In der letzten Folge war es Platz 57. Und da ging es um M. Night Shyamalans Grusel, Psycho, Thriller, Drama, The Sixth Sense. Mhm. Danke für das überwiegend positive Feedback. Einige haben sich gefreut, sich bestätigt gefühlt, dass sie auch so überrascht wurden. Fand ich gut, ne? Von dem Twist am Schluss. Andere wie Dirk S., Name von der Redaktion unverändert geblieben, der hat mir geschrieben auf Instagram, ey, coole Folge, aber ich finde, es war immer total klar, wie das Ende ist. Bruce Willis redet so komisch und läuft so komisch im Film die ganze Zeit. Ich habe gedacht, was hat er denn? Und da war keine Überraschung am Ende. Ja,
für ihn.
Gut, ja, okay, für Dirk S. Okay.
Ich habe den Fernseher an und es kommt Forrest Gump. Und ich bleib hängen, ist ja klar. Bei Forrest Gump bleibt man einfach
hängen.
Habe ich auch schon länger nicht gesehen.
Ja.
Und es kommt zum Ende und Forrest Gump hat ja zum Schluss einen Sohn.
Ja, Haley Joel Osment. Aus The Sixth Sense,
genau. Und ich dachte, mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das der Junge ist.
Ja, krass, stimmt. Sie ist
eigentlich voll von. Und auch total gut gespielt.
Aber mir ist es sofort wieder eingefallen, als du darüber geredet hast gerade.
Verrückt. Ja.
Sachen gibt. Ja, also das war in der letzten Folge. Platz 57. Ja,
57. Das spannendsten Freunde.
The Sixth Sense. Nun, okay. Dirk S., der mir geschrieben hat, der war also einer der wenigen, die den Twist von weitem schon haben kommen sehen. Freut mich, Dirk. Danke für die Nachricht. Gerne mehr davon. Also auch von anderen Menschen. Immer gerne über kontakt@podcast-1.de.
Du kriegst ein Sternchen. Gut gesagt.
Heute also Platz 56. Und da geht es um einen eher kleinen, feinen, unaufgeregten Kostümfilm mit zwei der besten SchauspielerInnen unserer Zeit. Eigentlich mit einem ganz fantastischen, kompletten Ensemble. Es ist ein Ensemblefilm, muss man sagen. Diese Platzierung gehört ehrlicherweise in die Ecke so Kunstkino, muss man sagen. Ist vielleicht auch ein Geheimtipp. Ich glaube, dass viele Leute heute sagen werden, den habe ich nie gesehen. Oder ach ja, stimmt ja irgendwie so. Ah, blablabla. Der ist eher unterm Blockbuster-Radar. Bin gespannt, wie viele tatsächlich den Film überhaupt gesehen haben. Ich habe den schon immer geliebt. Legen wir los. Es geht um einen Film aus dem Jahre 1992. Regie James Ivory. Darsteller unter anderem Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter und Sir Anthony Hopkins und Emma Thompson. Auf Platz 56, Wiedersehen in Howards End.
Genau, und das ist genau. So ein Film. Das sind ja wirklich die besten englischen Schauspieler, die am Start sind. Und ja, ich hätte den jetzt verortet in den 70er Jahren zum Beispiel.
Ja, echt? Ne? Wirklich? Lustig.
Ja. Es ist heute haben wir viele Nebengeräusche.
Telefone. Was ist denn hier los?
Und Bohrer. Wir kriegen hier neue Deckenleitungen. Deswegen haben wir heute ein paar Geräusche beside,
ist ja egal. Also, wir haben etabliert, um welche Filme es sich handelt. Wiedersehen in Howards End, Platz 56, die Handlung. Es ist England im viktorianischen Zeitalter. Die adlige Ruth Wilcox, gespielt von Vanessa Redgrave, die verbindet eine enge Freundschaft mit der um Jahre jüngeren Margaret Schlegel, Emma Thompson, aus bürgerlichem Hause, wie das so schön heißt. Ruths Angehörige beäugen diese Verbundenheit der Frauen kritisch. Als Ruth dann irgendwann nicht mehr da ist, gibt es eine Überraschung. Margaret erbt ganz allein den Familienbesitz. Howards End. Mhm. Darum geht es, meine Damen und Herren. James Ivorys feines Meisterwerk, Wiedersehen in Howards End. Hier mal eine Collage mit Tönen aus dem Trailer.
Die Wilcox haben die Wohnung gegenüber bezogen. Ihr Sohn hat geheiratet. Wird Paul Wilcox auf unser Haus zeigen? Und sagen da wohl das Mädchen, das mich einfangen wollte?
Lächerlich.
Howards End wäre fast einmal abgerissen worden. Das hätte ich nicht überlebt. Mein Bruder, der in Indien gefallen ist, hat es mir hinterlassen. Ich liebe es so sehr.
Wir haben hier eine Notiz, wie es scheint, in der Handschrift eurer Mutter. Sie lautet, ich möchte, dass Miss Schlegel, Margaret, Howards End bekommt.
Am liebsten würde ich diesem Frauenzimmer die Augen auskratzen.
Sie nimmt den Platz meiner Mutter ein. Ungeheuerlich.
Henry, wann willst du mich heiraten?
Wie du hin und her springst, mir schwirrt der Kopf. Tanzen wir.
Nur du und ich.
Seien Sie den Armen gegenüber nicht sentimental. Das sollte sie nicht sein, Margaret. Die Armen sind arm. Sie tun einem leid, aber so ist es nun mal.
Was ist los? Ist Tippi krank?
Sie sind am Verhungern. Ich fand sie halb verhungert.
Wer ist am Verhungern?
Die Bests. Man hat ihn bei der Dempster Bank entlassen. Und seinetwegen ist er erledigt. Wir haben ihn ruiniert.
Henry... Sagst du nicht guten Tag zu mir? Kennst du Mrs.
Nein, Bruce? Keineswegs.
Sie können sich über nichts mehr freuen, nicht wahr?
Du hattest eine Geliebte, ich hab dir verziehen. Meine Schwester hat einen Liebhaber und du jagst sie aus dem Haus. Du könntest einmal im Leben aufrichtig sein und zu dir sagen, was Helen getan hat, hab ich auch getan. Charles, bitte!
Lass mich, Margaret!
Ja. So, jetzt ja, Butter bei die Fische. Jemals gesehen? Hast du
viele Menschen
gesehen?
Lieben erstmal dieses viktorianische England. Das ist die heile Welt ja ein Stück weit. Ne? Also gerade, sagen wir mal, das anständige, bisschen prüde Dasein in tollen Kleidern über schöne Landbesitze laufen. So, und ist das der Film, wo Sir Anthony Hopkins den Butler spielt?
Nein, das war dann Remains of the Day, was vom Tage übrig blieb. Kam danach.
Den kenne ich nämlich.
Dazu später mehr. Den hast du also nie gesehen. Wiedersehen
ich überlege gerade, also es kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, ich habe ihn wirklich nicht gesehen.
Ja, kann gut sein. Also ich habe ihn gesehen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen in der Gloriette oder im Gloria-Palast.
Ach, im Kino sogar.
Ja, ja. Es kann auch Filmbühne Wien gewesen sein. Ich weiß nicht mehr so genau. Es war damals so einer dieser Filme, die ich als 18-Jähriger geguckt habe, weil ich irgendwie cool sein wollte und mal auch mal was anderes gucken wollte. Ne? Wir sind natürlich immer in die Blockbuster und in die geilen Streifen gerannt. Aber ich habe alles andere natürlich eben auch geschaut. Aber ab und zu eben bin ich so in Filme reingegangen, nur um im Vorfeld so ein bisschen anzugeben, halt auch so, ja, ich gucke mir jetzt so diesen Kunstfilm an, so ein bisschen, ja, ja. Kann ich mal ruhig auch offen und ehrlich zugeben. Aber dann
das
meistens...
Das hat ja auch zu dem gemacht, was du heute
genau,
bist,
denke ich mal. Genau, meistens dann bei vielen Filmen war ich dann so fasziniert von diesem Film, dass ich die dann auch 2-3 Mal geguckt habe. Nicht nur, um da irgendwie anzugeben, sondern ich meinte, der ist ja wirklich toll, tolle Schauspiel, das macht ja so einen Spaß.
Wie oft hast du den jetzt gesehen? Nicht so oft, oder?
Ich habe den tatsächlich, glaube ich, nur... Den habe ich 2-mal im Kino.
Siehste?
Ich habe ihn einmal gesehen und dann, ich hatte es ja, ich habe es schon mal, glaube ich, an anderer Stelle gesagt. Ich habe mir immer einen Film, ich habe mir immer 2 Filme angeguckt in der Woche, also auch als Teenager, als junger Mensch. Ja. Immer einen alten Film, den ich in der Woche vorher schon gesehen habe, den ich kannte, wo ich meinte, den gucke ich nochmal und danach bin ich gleich in einen neuen Film reingerannt. Und dann war das halt so, dass ich den gesehen habe und dann in der nächsten Woche gleich nochmal.
Mhm.
Bei Howard's End habe ich dann im Cinema vorher halt gelesen oder sonst wo eben, dass der halt ganz toll ist und so und diese Leute, die haben so tolle Filme gemacht und das ist jetzt der neue von denen und das muss man gucken und tralala hopsasa, deswegen bin ich da reingerannt und war dann halt wahnsinnig fasziniert, also bis zum heutigen Tag. Ne? Also
ja, man ist entrückt, ne? Wenn man in diesen Film geht und diese Bilder, man ist dann so ein bisschen in dieser Zeit.
Genau, genau.
Wenn also es besonders, funktioniert. Wenn es
besonders gut gemacht ist. Und hier war es eben halt der Fall, dass mir andere gesagt haben, der muss wahnsinnig gut sein und es stimmte dann halt auch und es stimmt auch immer noch. Es ist ein faszinierender Film, der sich auch so es ist so, plätschert so vor sich hin, das ist komplett unaufgeregt eigentlich, obwohl ganz viele dramatische Sachen auch passieren, haben wir auch schon gerade in dieser Collage auch gehört, ne, dass da viel passiert, aber es ist ja eben ein Kostümschinken, ne? Also es gibt halt keine Explosion, keine Atombomben und keine Verfolgungsjagden.
Mhm. Für die, die das zum ersten Mal hören, die Liste setzt sich ja nicht zusammen, weil du im Kino warst und diesen Film angeguckt hast. Also es ist ja wirklich, in den 100 besten Filmen aller Zeiten liegen viele Listen zugrunde.
Ganz genau. Listen von Box Office Mojo, von Cinema, von IMDb und so weiter und von
Rotten Tomatoes
und anderen Seiten. Und dann haben wir das ja so zusammengeschoben und da ist halt diese Liste bei rausgekommen. Mhm. So ein Kostümschinken ist halt nicht für jeden was. Und das nennt man auch Period Piece, ne? Weil es in einer bestimmten Ära, in einer bestimmten Periode spielt, sagt man dazu. Und ich fand das alles toll. Also ich war da fasziniert. Ich war so ein bisschen verliebt in Helena Bonham Carter, ne? Die ja als junge Frau da wirklich, sie war auch ein Star, ne? Also ein großer Star. Jetzt ist sie auch überall. Sie ist ja immer noch toll. Also sie spielt in The Crown mit und so. Sie ist einfach eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Aber die war ja auch mal, boah, ist das gemein. Ich wollte gerade sagen, die war ja auch mal wunderschön. Nein, die ist ja immer noch eine tolle Frau, aber die hatte ja auch was.
Ja,
das war,
absolut.
War sexy,
genau, was du
auch
meinst.
So. Das, also ich konnte mich auch an der selber jetzt auch nicht satt sehen, aber wie an diesem Film.
Aber es ist ja auch die Riege dieser wirklich tollen Schauspieler. Das sind ja alles Shakespeare-Schauspieler auch, ne? Die wirklich auf der Bühne was können.
Das ist richtig große alte Schule. Ich habe den Jahre später auch immer wieder rausgekramt und auch immer wieder geguckt. Jetzt habe ich den aber auch tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr gesehen und habe mich richtig gefreut jetzt als Vorbereitung auf diese Ausgabe, mich wieder damit zu beschäftigen. Es ist ein Meisterwerk, es ist einer der besten Filme aller Zeiten, der 56. beste, um genau zu sein. Schauen wir uns mal so ein paar Fun Facts an, was die Produktion betrifft, wie sie überhaupt zu diesem Film kam. Das Projekt startete, weil in den 80ern und 90ern, du hast ja witzigerweise gesagt, du hast gedacht, der ist aus den 70ern.
Ja, hätte ich jetzt sofort meine Hand für ins Feuer gelegt.
Der ist aber eben, wie gesagt, von 92. In den 80ern und 90er Jahren wurden eine Menge Romane von E.M. Forster erfolgreich verfilmt, beziehungsweise wurden verfilmt. Unter anderem Reise nach Indien, das war 1984, das war von Meisterregisseur David Lean, der ja halt so Lawrence von Arabien, Dr. Chivago und die Brücke am Quai gemacht hat, so, weißt du, so, der auch ein bisschen was kann. Dann 91 gab es Engel und Narren und 1985 gab es Zimmer mit Aussicht und 1987 Maurice von dem Team, das dann eben jetzt auch Howard's End gemacht hat. James Ivory und Co. E.M. Forster, vielleicht das noch, geboren 1879, gestorben 1970. Ist ein großer britischer Schriftsteller, dessen Werk eben zu diesem Zeitpunkt eben viele Vorlagen für Filme geliefert hat. Und da war es halt, wer macht als nächstes den, was kommt als nächstes von denen? Und weil eben James Ivory und seine Leute eben schon Zimmer mit Aussicht, auch mit Helena Bonham Carter und Maurice gemacht hatten.
Das heißt aber auch, dass er in der Zeit auch gelebt hat und das authentisch in seine Bücher überführen konnte.
Ja, ne? Also 1879 geboren, da hat er noch ein bisschen was davon mitbekommen.
Genau.
Nach Zimmer mit Aussicht und Maurice, also die auch relativ gut bei Publikum und Kritikern ankamen, also waren auch recht erfolgreich in England vor allem, wollte Ivory künstlerisch eben noch einen draufsetzen und den besten E.M. Forster Film machen und trieb sein Team da zusammen, also hat sie nochmal zusammengetrieben und hat gesagt, so Leute, wir machen jetzt den möglichst besten Film unseres Lebens. Das wollen wir jetzt mal hier zurechtzimmern. Also es war, das war der bescheidene Ansatz bei dieser ganzen Nummer.
Also Erfolg mit Ansage.
Genau, Erfolg mit Ansage. Der Chef der britischen Produktionsfirma Merchant Ivory, Ismael Merchant, der musste aber zuerst mal die Rechte an dem Roman kaufen. Weil die flogen noch in der Gegend rum. Die gehörten dem King's College in Cambridge. Die haben wohl diesen Nachlass verwaltet Forster. Und Ismael Merchant musste insgesamt $250,000 umgerechnet dafür bezahlen. Eine Summe, die haben viele für zu hoch gehalten. Die haben gesagt, naja, komm und so. Aber 250.000 hat er bezahlt.
Was zahlt man denn so für Drehbücher,
Rechte? Naja, so heutzutage heute,
ungefähr.
Heutzutage ist es eine ganz andere. Da kannst du 2 Millionen für ein Drehbuch zahlen.
Okay, ne? Aber also, das war dann schon viel, ne?
Ich weiß jetzt nicht, was da laut Buch irgendwie so gang und gäbe ist, aber das, also 250.000 war zu dem Zeitpunkt Ende der 80er, Anfang der 90er einfach wahnsinnig viel Geld für ein Drehbuch, für so einen alten Schinken, jetzt mal ganz plump gesagt.
Was ja noch kein Drehbuch war, ne? Nur ein Buch erstmal. Ne?
In Anführungszeichen, nur ein Buch. Der hat so viel Geld bezahlt, weil er wusste, dass zur selben Zeit nämlich Hollywood, ein Hollywood-Studio, auch diesen Stoff haben wollte. Die wollten auch eine Erfolgsverfilmung selber halt machen von ihrem Forster. Hollywood hat gesagt, wir wollen das machen. Und hat der, ne, die Briten haben gesagt, nee, das ist unser Fuzzi, das machen wir kaufen das jetzt und was 250.000. Okay, gerne.
Okay.
Und dann hatten sie die Rechte. Also die Amis wollten sich den Stoff unter den Nagel reißen, wollten es mit ihren Leuten machen, aber die Briten haben gesagt, nee, das machen wir.
Die können auch gut historische Filme machen, aber dann ihre eigenen. Also ich glaube, den britischen Stoff so zu verfilmen, das hätten die Amerikaner nicht so authentisch rübergebracht. Ganz sicher.
Ja, mag sein. Der erste Schauspieler, der gecastet wurde, war Sir Anthony Hopkins. James Ivory wollte den unbedingt haben. Der wusste aber, dass es damals schwierig war, an Hopkins Agenten vorbeizukommen. Er hatte nämlich gehört, dass die Vorauswahl von seinen Leuten, von Hopkins Leuten, die war wohl gnadenlos. Wenn die einen Furz quer gesessen hat.
Ich verstehe, dann wäre es gar nicht bis zu ihm hingekommen.
Hätte das Drehbuch nie in die Hand gekriegt, weil irgendwie so, nee, der macht andere Sachen. Ivory, der hat seine Beziehung spielen lassen. Der kannte einen Sound-Editor, also jemand, der am Sound arbeitet, einen Tonschnitt macht. Der hat zu der Zeit mit Hopkins an einem anderen Film gearbeitet. Und dem hat er das Drehbuch gegeben. Hat gesagt, hier, geh mal zu dem Hopkins hin, du hast so wie
nennt man das, guten Draht gerade?
Wie nennt man den kurzen Dienstweg? Wie nennt man das? Auf dem kurzen Dienstweg sozusagen. Hat er dem Sound-Editor das gegeben und der ist direkt zu Hopkins und hat gesagt, hier,
lies für das deinen mal. Nachttisch, lies mal rein, bitte. Lies mal.
Also, und so sind sie dieses Prozedere umgangen, ne, mit den misstrauischen Agenten irgendwie. Und der Film, an dem Hopkins zu der Zeit gearbeitet hat, mit diesem
Schweigender Lämmer.
Sehr gut. Also kann man quasi sagen, ohne das Schweigen der Lämmer kein Wiedersehen in Howards End.
Aha.
Interessanterweise. Die weitere Besetzung. Helena Bonham Carter haben wir schon erwähnt. Die hat ja schon quasi so zum festen Ensemble gehört, zum festen Team bei der Produktionsfirma Merchant Ivory. Hatte schon bei Zimmer mit Aussicht und Maurice mitgespielt. Und für alle war klar, die wird auch bei Howards End dabei sein. Und hier durfte dann eben die Schwester von Emma Thompsons Charakter spielen. Das war klar, dass sie eben dabei ist. Sie war gesetzt. Filmlegende Vanessa Redgrave, die war überglücklich, dass sie diese Rolle von Ruth Wilcox spielen kann. Und das, obwohl ja ihre Berater interessanterweise davon abgeraten haben. Warum haben sie ihr abgeraten? Wir haben es vorhin schon so ein bisschen gesagt, wir sagen es jetzt nochmal ein bisschen deutlicher. Achtung, Spoiler, nach 42 Minuten ist die nicht mehr in dem Film drin. Also, da haben die gesagt, ja Mensch, das ist so eine Nebenrolle und so. Nein, das ist so eine tolle Rolle, ich will das unbedingt spielen, ich mach das. Und da hat sie sich sehr gefreut. Gemma Redgrave spielt im Film die Tochter von Vanessa Redgraves Ruth Wilcox. Im wahren Leben ist Gemma nicht die Tochter von Vanessa, sondern ist ihre Nichte. Also so ein bisschen Familienbusiness.
Jetzt sind wir fast schon so ein bisschen unterwegs wie bei L'Oreal mit diesem Film, weißt du?
Ruth Wilcox.
Folgen.
Ja, also pass auf. Im Film hat Vanessa Redgrave eine Tochter und es ist ihre Nichte, die es gespielt hat.
So. Okay, ja, geht doch auch.
Kann man einfacher sagen. Die wirklich heiß begehrte Rolle der Margaret Schlegel, die wollten dann wirklich alle vom Alter her in Frage kommenden Schauspielerinnen zu dem Zeitpunkt spielen. Weil das kam dann, ne, das Casting war klar, das Buch, die Rechte sind gekauft worden, der Film wird produziert, Margaret Schlegel, wir haben es nicht gelesen, ne? Die Vorlage, oder hast du?
Nein.
Aber war eben halt ein Bestseller damals und dann haben alle Schauspielerinnen gesagt, wir wollen das unbedingt machen, wir wollen das spielen. In der engeren Auswahl. Und jetzt pass auf, wo wir schon bei Namen sind. Das ist lustig jetzt. Es fand ich ein witziges Ding. Natasha Richardson, tolle Schauspielerin. Die hat, war wirklich in einer ganz, ganz engen Auswahl. Und Merchant Ivory, die wollten die eigentlich haben, weil die wirklich so gut gepasst hat und so. Und weil die auch ein ziemlicher Star schon war. Die hat das aber abgelehnt. Gesagt, mag ich nicht, ist jetzt nicht so gerade mein Ding, das soll mir jemand anders machen. Also haben das Casting, den Prozess nochmal geöffnet. Und dann ihre Schwester Jolie Richardson, die war dann im Gespräch. Die hat es aber nicht so richtig gerissen bei den Castings. So, okay. Und dann kam Miranda Richardson. Aber die sind nicht verwandt. Die heißt nur auch Richardson. Das ist ja schräg. Also so Richardson Triple Threat, ja, irgendwie bei den Castings, irgendwas sie da probiert haben, aber die hat's nicht, die kam recht weit, aber nicht bis ganz durch. Auch Phoebe Nichols hat vorgesprochen. Wer ist das? Sie hat viele Filme gemacht, die hat aber unter anderem The Elephant Man gemacht von David Lynch zum Beispiel. Und die hat da vorgesprochen, die wurde auch abgelehnt, hat nicht so richtig gepasst, aber die ist später noch ein Star geworden und zwar durch Downton Abbey.
Da kommt es wieder zusammen.
Da kommt es also wieder so ein bisschen zusammen. Zumindest. Genau, so von der Zeit her so ein bisschen. Ne? Also die hat dann doch mit einer Geschichte, die halt in dieser Ära so ziemlich spielt, so ansatzweise, dann ist sie dort noch ein Star geworden. Und auch Tilda Swinton, die damals sehr jung hat, die hätte die Rolle gern gespielt, aber schließlich kam dann Emma Thompson und hat sie alle aus dem Wasser geblasen, wie man so schön sagt.
Ja, Tilda Swinton, auch ein Weltstar, ne?
Inzwischen
war ja. Also ja auch mehr so ein Freak irgendwie. Und inzwischen hat sie sich ja in Rollen auch eingespielt, wo man sich gar nicht vermutet hätte.
Tilda Swinton, toll. Jedenfalls, Emma Thompson kam, hat alles und jeden überzeugt, dass sie die beste Margaret Schlegel sein würde. Und sie sollte auch recht behalten. Gleich mehr dazu. Emma Thompson also. Die Location für das Haus, Howards End, das ist ein ganz wunderschönes Landhaus. Das gehört Bekannten von der Produktionsdesignerin Luciana Arrighi. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Luciana Arrighi. Bei der Location-Suche fiel dieser Luciana irgendwann mal ein. Mensch, ich durfte mal in diesem schicken Haus übernachten. Ich glaube, das wäre die perfekte Location. Und dann sind die da hingefahren und haben alle gesagt, ja, das ist so schön, das müssen wir machen. Das ist das Howards End House. Und das Originalhaus, in dem die gedreht haben, ist übrigens doppelt so groß.
Achso, das heißt,
wie es im Film zu sehen ist.
Man hat Szenen innen woanders gedreht als den Shot von außen?
Nee. Ja, das ist sowieso, es gab auch Sets, das ist klar. Aber das Haus war doppelt so groß und das haben es aber so gedreht, dass es halt eben nur ein Teil zu sehen ist. Der nicht gezeigte Teil des Anwesens, der hat dem Filmteam quasi als Hotel gedient. Die haben da gelebt in einem Flügel sozusagen von diesem großen Anwesen und den Rest aber nur gefilmt. Also so, dass es halt eben kleiner aussieht, als es tatsächlich ist, passend zur Story.
Und das macht so einen Film natürlich auch stärker, glaube ich, wenn das Team so eng zusammen ist.
Jetzt genau, das hat wahnsinnig viel geholfen. Genau, und die mussten halt nicht immer von der Stadt irgendwie, vom Hotel irgendwie da immer hinfahren in die Location und es da halt drehen, sondern haben da gewohnt, haben da gelebt auf diesem riesigen Anwesen, in diesem Wohnkomplex. Sehr praktisch. Der Film war so erfolgreich und das Team von der Produktion so zufrieden, dass man eben im Anschluss an diesen Film den nächsten gemeinsamen Film da gleich in Angriff genommen hat. Hopkins und Thompson in den Hauptrollen dann, was vom Tage übrig blieb, wie wir eben schon gesagt haben. 1993, der wurde ebenfalls ein großer Erfolg bei Kritik und Publikum. Also das hat ihnen so viel Spaß gemacht, dieses Ding zu drehen, dass sie gleich danach gesagt haben, Leute, wir bleiben alle zusammen und machen einfach gleich weiter.
Ja.
Naja, also vom Tage übrig blieb, war, glaube ich, von einem japanischen Schriftsteller. Also es war nicht mehr von dem Ian Forster, das war von einem anderen Schriftsteller. Habe ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass es ein anderer Schriftsteller war. Aber, ja, das sind so die Sachen. So, das andere ist halt, also, da gibt es nicht so viele lustige Fun Facts zu diesem Film, der ja tatsächlich eher ruhig ist. Also alles andere, diese Sachen sind also.
Na, er lebt von diesen, ich meine, hat man gerade im Trailer nochmal gesehen, von diesen Stimmungen, ne? Von den tollen Schauspielern, von den Momenten, manchmal auch von Blicken. Also es ist schon auch leiser erzählt.
Genau. Ein bisschen, wie habe ich vorhin gesagt, unaufgeregter. So ein bisschen. So, deswegen sind wir auch schon bei den Produktionskosten. Jetzt musst du mal überlegen.
Okay, also. Natürlich waren das teure Schauspieler und die waren zu dem Zeitpunkt auch schon große Schauspieler, deswegen wird das mit reinspielen und das Ganze wurde ja in Pfund hergestellt.
Das heißt, aber das wird immer
Immer
Dollar.
Pfund ist immer ein bisschen teurer, also im Ganzen, und deswegen schätze ich mal Produktionskosten, ich sag mal 30 Millionen Dollar.
Viel zu viel.
Viel zu viel.
Viel zu viel.
Aber es keine Effekte
gibt. Ja, genau. Keine Effekte sind halt, die haben halt ihre Sets, die haben halt nicht viel Kulissen bauen müssen, weil sie eben halt auch on Location gedreht haben. Und denk dran, die haben die Hotelkosten gespart.
Genau,
weil die
ja.
War sie da gewohnt in der Hütte. Nein, tatsächlich gar nicht viel. Der hat 8 Millionen Dollar gekostet. 8 Millionen Dollar, mehr nicht.
Schnäppchen.
Tatsächlich ist nicht viel. Also klar, es ist viel.
Nee, Geld, das ist, also man sagt ja, in USA ist das noch bis 10 Millionen fast Low Budget, ne? Ja,
nee, No Budget.
Oder so, No Budget, ja, genau.
Also 8 Millionen Dollar 1992, inflationsbereinigt jetzt so 15,9, also knapp 16 Millionen.
Immer noch wenig,
verhältnismäßig. So, Einspielergebnis, was meinst du? Der hat 8 Millionen gekostet. Ja, war kein Blockbuster.
Ja, aber das war so ein Film, der auch in die Zeit gepasst. Ich sag mal, 100 Millionen hat er eingespielt.
Na, schön wär's.
Hat er nicht?
Nee, hat er nicht. Gar nicht. Tatsächlich weltweit nur 26,3 Millionen eingespielt.
Oh, das ist aber wirklich
aber
wenig.
Produktionskosten und dann nochmal, also war ein großer Erfolg für die Produktionskosten, ne? Also für dieses Ding und halt Arthouse-Kino, ne? Da sind halt eben die Leute nicht reingerannt. Die sind in den 80er Jahren, haben sich lieber Schwarzenegger und Stallone reingezogen. Jetzt mal ganz plump gesagt und übertrieben.
Wie ist denn das im Nachgang mit solchen Filmen? Verdient man dann immer noch Geld damit?
Oh, weiß ich gar nicht so genau.
Wahrscheinlich schon, Filmrechte werden wieder verkauft.
Dann irgendwelche Blu-rays, Sondereditionen
oder TV-Sender und so weiter. Dann,
aber nochmal, 8 Millionen gekostet.
Guck mal, ja, klar, ich sehe schon.
Stell dir vor, du gibst 8 Euro aus und verdienst 26.
Das ist jetzt ein schlechtes Bild. Bei Millionen macht das schon mehr Sinn.
Aber es ist doch im Prinzip dasselbe.
Ja, natürlich. Also viel mehr als das.
Du investierst 8 Euro und kriegst 26 raus. Ist doch gut.
Ja, das ist perfekt. Das ist doch, du kaufst dir eine Aktie für 50 Euro und am nächsten Tag ist sie 110 wert.
Und ich meine, es wären heutzutage gut 52,3 Millionen. Das ist doch schick. Das ist ganz okay für so einen kleinen, feinen Arthouse-Kostüm-Schinken.
So. Bin ich bei dir, ja.
Gut. Also, Emma Thompson. Die hat ja gesagt, ne, sie ist die beste Margaret Schlegel und hat eben den Leuten das halt auch bewiesen. Und das ist ganz, wirklich ganz geil. Die wurde für ihre Performance als Margaret insgesamt 13 Mal für verschiedene Schauspielpreise weltweit nominiert. 13 Mal. Und rat mal, wie viele sie davon gewonnen hat.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber da dieser Film sehr ernst genommen wurde, würde ich sagen, alle.
Alle. Die hat alle 13, die hat, egal auf welchem kleinen Festival, kleine Preise, große Preise, die hat alles gewonnen, für das sie nominiert war. Immer. Hat alles Emma Thompson. Mega. Alles Emma Thompson gewonnen. Inklusive BAFTA, also den britischen Filmpreis, Golden Globe von der ausländischen Presse in Amerika. Und den Oscar hat sie halt auch gewonnen. Und der Oscar wurde ihr überreicht von ihrem Co-Star Anthony Hopkins, weil der ja im Jahr zuvor, na, jetzt kommt's, eben für jenen Film gewonnen hatte, ohne den er ja gar nicht bei Howard's End mitgemacht hätte.
Okay.
Ne, Schweingelämmer. Also, und jetzt, weil ich es schön finde, hören wir mal rein in Thompsons Oscar-Gewinn, also ihre Rede, in der sie sich, ich übersetze mal vorher, bedankt sie sich beim Team, beim Regisseur, weil er sie gefragt hat, dann die Rolle zu spielen. Und sie bedankt sich beim Produzenten, weil er sie bezahlt hat, diese Rolle zu spielen. Und sie sagt scherzhaft, jetzt hat sie Angst, dass sie das Geld zurückgeben muss, weil jetzt hat sie ja die ganzen Preise und auch noch den Oscar, das hören wir gleich. Und bei Hopkins bedankt er sich, dass er so ein toller Typ ist, besonders an diesem wichtigen Abend. Und zu guter Letzt, ein bisschen ergreifend dann noch, dass ihr Gewinn andere inspiriert, starke Frauenrollen zu schreiben, zu produzieren, zu spielen. Wir hören rein, Emma Thompsons Acceptance Speech, wie das so schön heißt. Ton ab, bitte.
And the Oscar goes to Emma Thompson for Howard's End.
Grief. Ladies and gentlemen, if I could thank you all, I would, but I have more pressing debts to E.M. Forster for creating Margaret Schlegel, to James Ivory for asking me to play her, to Ismail Merchant for paying me to play her, which feels very unnecessary at this moment. Actually, I think I might have to give back the money. And to Ruth... to Ruth Prawajabala for her flawless adaptation, to a superlative cast and crew, to Sony Pictures Classics for their dedication and commitment, and especially to Sir Anthony Hopkins for being like this the night of my life. And finally, I would like, if I may, to dedicate this Oscar to the heroism and the courage of women, and to hope that it inspires the creation of more true screen heroines to represent them. Thank you so much.
Tolle Schauspielerin, verdient.
Tolle Rednerin. Ja. Der Film selbst wurde insgesamt für 9 Academy Awards nominiert. Bestes Drehbuch, beste Ausstattung, beste Kostüme, beste Musik, beste Kamera, beste Nebendarstellerin, beste Hauptdarstellerin, beste Regie und bester Film. Gewonnen wurden 3. Ausstattung.
Für einen ausländischen Film.
Naja, weil er Englisch ist, meinst du ja, gemeint. Ja. Ausstattung, passenderweise, das Drehbuch hat auch den Oscar gewonnen. Und eben, wie gesagt, der Oscar für Emma Thompson. BAFTAs, britischer Preis, gab es 2 bester Film dann. Beste Hauptdarstellerin, auch klar. Ne? Und nominiert war da bei den Engländern für 11 Preise und hat eben 2 gewonnen. Golden Globe Nominierung gab es auch, natürlich 4. Und da hat sie eben auch einen gewonnen. Emma Thompson hat ja, wie gesagt, alle abgeräumt. Weltweit, und jetzt kommt's, waren es insgesamt 29 Auszeichnungen für den Film. Er hat weltweit 29 Preise abgeräumt.
Es wundert mich aber, was, wenn der Film so im Fokus war, eben auch so viele Nominierungen für den Oscar hatte, dass dann nicht doch noch mehr Leute reingegangen sind.
Eine Zeit lang war das so, oder es war oft so, dass Oscar-Filme, das war so ein Running Gag halt auch, ne, dass die sind dann irgendwie für 10 Preise nominiert, aber kein Schwein hat den gesehen. Das war so ein Running Gag, auch in den Reden. Auch so. Oder wenn Billy Crystal moderiert hat, hat er auch immer gesagt, ja, der ist hier für 30 Oscars nominiert, aber den haben auch nur 30 Leute gesehen.
Irgendwie so, oder so als also du Gag, meinst ne? So ein bisschen das Image der Berlinale hatte der Oscar damals?
Naja, es gab auch zwischendurch immer wieder Blockbuster, die gewonnen haben. Du musst dir mal überlegen, Ben Hur zum Beispiel mit Charlton Heston war ein Blockbuster.
Ja, natürlich war das ein
Blockbuster. Und da war das halt irgendwie klar, dass der halt irgendwie Preise abräumen würde. Das gab es auch. Aber es gab eben halt viele, viele Oscar-Filme, die halt einfach nur der Kunst wegen halt dabei waren und die hat kein Schwein gesehen. Leider. Ich meine hier, nochmal, ne? 8 Millionen gekostet.
Ja. Die Rechnung geht auf jeden Fall.
Es gab bei den unzähligen Nominierungen dann auch unter anderem gab es eine goldene Kamera. Für Vanessa Redgrave, die hatte dann von uns dann
von der Hör zu überreicht bekommen.
Wahrscheinlich, weil sie gerade in der Stadt war, wie das so oft ist. Sag mal, wer ist denn an dem Datum, wer ist denn da in der Stadt? Ja, die und die, ja cool, dem überreichen wir einen Preis. Was haben die gerade gemacht? Ja, den Film. Den
Bambi
ja,
diesmal.
Ja, da gibt es was, das gemein war.
Ja. Vanessa Redgrave. Der Bambi ist ein schöner Preis, also rein optisch, finde ich.
Absolut.
Ja, und die goldene Kamera sieht auch gut aus.
Gar keine Frage. Mit Lob und Preisen überschüttet, einer der besten Filme aller Zeiten, unser Platz 56, James Ivorys Meisterwerk Wiedersehen in Howards End. Ich empfehle das dringend, sich den Film dann doch nochmal anzutun.
Ja.
Vielen Dank, das war's für diese Ausgabe, Ausgabe 32. Danke, Herr Mayer.
Mhm.
Beim nächsten Mal werden wir endlich wieder Filmpartner haben bei uns, diesmal aus der Musikbranche, so viel kann ich verraten.
Wow.
Auf Platz 55, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, auf Platz 55, und ich bitte jetzt Herr Mayer, sich zurückzuhalten.
Ich sage schon mal, auf Wiedersehen in Howards End.
Ja, genau, ja. Auf Wiedersehen in Howards End. Auf Platz 55 geht es um einen der amerikanischsten Filme überhaupt. Auch schon wieder aus den 90ern, muss man sagen. Wie gesagt, ich muss jetzt genau aufpassen, um nicht jetzt komplett zu verraten, worum es sich handelt. Aber ich versuche es mal so. Selbst wenn alle Leute drauf kommen, dann ist es halt so. In dem Film geht es um Vietnam, um John F. Kennedy, um Elvis, um Smileys, ums Marathonlaufen, um Ping-Pong.
Ich weiß es.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.